VAP. Das heißt, die Rechtsgrundlagen einmal näher beleuchten. Das ist einmal die PrIPVO, dann das IDD-Umsetzungsgesetz und schließlich die unter dem 21. September ergangenen Verordnungen der Kommission hierzu. Ab dem 1. Januar 2018 gilt die Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und die Versicherungsanlageprodukte. Es wird ein Kit geben und das ist die erste Herausforderung für Sie. Dieses Kit, Key Investors Document, müssen Sie dem Kunden vor Abgabe seiner Vertragserklärung geben. Erweitert stellt sich die Frage, natürlich im Zusammenhang mit diesem Papier, ob Sie verpflichtet sein werden, eine Plausibilität der angebotenen Anlage des Risikoträgers durchzuführen. Diese Frage ist nicht abschließend geklärt. Allerdings wird man eine Pflicht wohl bejahen müssen, und zwar aus folgenden Erwägungen. Die Kommission hat keinen Zweifel daran gelassen, dass Vermittler an der zuständig sind für die Beurteilung der Eignung des Versicherungsanlageproduktes und dass eben auf keinen Fall eine Verwirrung oder Unklarheit entstehen darf und dass sie eben den Versicherungsnehmer informieren müssen und dass die Eignungsprüfung, die sie jetzt vorzunehmen haben, dazu dient, dem besten Interesse des Versicherungsnehmers zum Durchbruch zu helfen. Das bedeutet natürlich auch eine Vorverlagerung und eine Verlagerung der Pflichtenlage. Das, was Sie bisher hinnehmen, können Sie also nicht mehr einfach so akzeptieren, sondern müssen es auf die Plausibilität prüfen. Das war bisher auch schon Rechtsprechungslage bei den Kapitalanlageprodukten im Bereich des Beratungsvertrages. Man wird davon jetzt auch ausgehen können für die Ihre Pflichtenlage beim Absatz von Versicherungsanlageprodukten. Was kommt nun im Beratungsprozess auf Sie zu? Beginnend ab dem 23. Februar 2018 gelten neue Regelungen für den Beratungsprozess und zwar aufgrund des Umsetzungsgesetzes für die IDD, die diese Grundlagen bilden, ergänzt durch die in Deutschland unmittelbar geltenden Verordnungen, delegierten Verordnungen der Europäischen Kommission vom 21. September 2017. Und zwar sind es die Dokumente 6218 und 6229, die uns begleiten werden. Grundsätzlich sagen IDD und das Umsetzungsgesetz oder gehen in der Tendenz dahin, dass der Beratungsprozess angeglichen wird der Versicherungsanlageprodukte den übrigen Finanzanlagen. Das heißt also, dass diejenigen, die bisher schon im Finanzanlagenbereich tätig sind, vieles Bekanntes mit einschließen müssen, aber sie müssen es eben trotz versicherungsförmigen Mantels praktizieren. Wir werden da noch dazu kommen. Nun gibt es keinen abschließenden Katalog, was denn eigentlich Versicherungsanlageprodukte sind. Und da beginnen die Dinge schon. Nach der PrIPVO ist davon auszugehen, dass durch einen Ausschlusskatalog zunächst erstmal Negativkriterien festgelegt sind, die eine Eingrenzung für Sie ermöglichen. Was sind also solche Negativkriterien und was sind definitiv keine Versicherungsanlageprodukte? Das sind Lichtlebensversicherungen im Sinne des Anhangs 1 der Richtlinie und das sind beispielsweise Risiko-LV, das ist die Berufsunfähigkeitsversicherung, Dread Disease, dort wo eben der Risikoteil im Vordergrund steht. Es sind aber auch BAV-Tarife und Fördertarife, etwa Riester-Produkte. Wenn es also nicht in diesem Ausnahmekatalog enthalten sind, müssen dann noch die weiteren Voraussetzungen erfüllt sein, die die PrIPVO nennt. Und das bedeutet, dass ein Versicherungsanlageprodukt immer dann vorliegt, wenn es eine Versicherung ist, die einen Fälligkeits- oder Rückkaufswert anbietet, der Marktschwankungen ausgesetzt ist. Und zwar ist es dabei egal, ob das insgesamt oder teilweise ist, ob das direkt oder indirekt ist, also eine sehr breite Definition. Was bedeutet das im Ergebnis? Versicherungsanlageprodukte sind in jedem Fall die fondsgebundene Lebensversicherung, das war zu erwarten, aber darüber hinaus eben auch jede LV der dritten Schicht mit einer Überschussbeteiligung, denn da gibt es eben direkte und indirekte Marktschwankungen, die dort einwirken. Selbst eine Kleinlebensversicherung, die eine Überschussbeteiligung bietet, also ein Sterbegeldprodukt, wird man hier hineinzuzählen haben. Wenn Sie, ich hatte es schon angetönt, wie bisher schon Finanzanlagen vertrieben haben, dann kommt Ihnen vieles bekannt vor. Die Änderungen sind also weniger umfangreich. Sonst müssen Sie den Beratungsprozess insgesamt erheblich modifizieren. Sie müssen nämlich zunächst erstmal den Bedarf des vom Versicherer bestimmten Zielmarktes entsprechen mit Ihrer Beratung. Das heißt also, Sie müssen sogenannte Produktvertriebsvorkehrungen unternehmen, bevor Sie überhaupt die Absatztätigkeit aufnehmen. Was heißt das im konkreten Umfang? Dass Sie alle Informationen, die Ihnen verfügbar sind, einholen müssen über am Markt angebotene Versicherungsanlageprodukte, und zwar bei den Emittenten selbst, also bei den Risikoträgern, also AVB, PIP, Infoblätter und VVG, Infoverordnungen, auch sonstige Produktinformationen, die die Risikoträger Ihnen zur Verfügung stellen. Diese Informationen sollten Sie gleichzeitig natürlich auch verwahren, damit Sie eben transparent und deutlich machen, dass Sie diesem Prozess entsprochen haben. Darüber hinaus müssen Sie Maßnahmen und Verfahren entwickeln, um angebotene Versicherungsanlageprodukte nach der Komplexität, den damit verbundenen Risiken sowie nach Art, Umfang und der Komplexität des jeweiligen Geschäfts überhaupt durchdringen zu können. Das heißt, Sie brauchen ein klares Programm an Aus- und Fortbildung zu dem Thema Versicherungsanlageprodukte und zur Beurteilung derselben. Gleichzeitig müssen Sie eine Vertriebsstrategie entwickeln und die natürlich auch dann anwenden und verfolgen, die dem Zielmarkt entspricht und der Vertriebsstrategie des jeweiligen Produktgebers. Das Einfachste wird also sein, wenn Sie auf eine bestimmte Kundenklientel losgehen, dass Sie hierfür eben die Kriterien herausarbeiten und damit eben vereinheitlichen. Ansonsten können Sie nur in einem offenen Prozess definieren, gewissermaßen, welche Dinge von grundlegender Bedeutung Sie in dem Zusammenhang beachten. Für diejenigen, die gerade schon Fotos machen, also die Präsentation wird auf jeden Fall bereitgestellt, sodass Sie sie nachvollziehen können. Weicht, und das ist auch erheblich, ein VAP nach Ihren Erkenntnissen von den Interessenzielen und Merkmalen des Zielmarktes ab, den der Risikoträger definiert hat, dann müssen Sie unverzüglich mit diesem Kontakt aufnehmen und ihn informieren. Das heißt also, Ihnen obliegt auch eine Kontrolle der Produkte, und das ist auch ein wesentlicher Hinweis dafür, dass es eine erweiterte Plausibilitätsprüfung Ihrerseits geben wird. Denn die Plausibilitätsprüfung macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, wenn sie also hier nicht ergänzt wird und wenn man nur sagt, das muss eine Zielmarktentsprechung sein. Das gilt auch dann, wenn sonstige, sagt der Verordnungsgeber, produktbezogene Umstände Ihnen bekannt werden, die sich gegebenenfalls auf den beratenden Versicherungsnehmer nachteilig auswirken können. Auch dann ist eine Informationspflicht ein Rückspielen Ihrer Erkenntnisse an den Risikoträger erforderlich, und Sie erkennen daran ansatzweise bereits ein System der wechselseitigen Kontrolle, das hier allen Versicherungsvertreibern inklusive den Produzenten auferlegt worden ist. Produktvertriebsmaßnahmen müssen, das hatte ich bereits deutlich gemacht, dokumentiert werden. Das heißt also, Sie müssen für einige Terabyte zusätzlichen Speicherplatz sorgen in Ihrem Büro. Sie müssen die Dokumentation nämlich verwahren, und Sie müssen sie vor allem auch zuständigen Behörden auf deren Verlangen vorlegen können. Das sieht die Verordnung vor und die wird unmittelbar in der Bundesrepublik gelten. So, Informationspflichten, da ist natürlich der bisherige Kanon zu beachten. Kollege Wirth hatte schon bereits darauf hingewiesen, dass die Kundenerstinformation vermutlich in Paragraph 15 verankert werden wird, der Versicherungsvermittlungsverordnung. Nach dem jetzigen Stand des Entwurfs gucken Sie häufiger rein. Das Ganze ist abmahnfähig. Haben Sie es auf der Internetseite, können Sie mal schnell an einen Kollegen, der gerade Lust hat, Sie abzumahnen, einiges an Gebühren loswerden. Das heißt also, auch dort werden Sie durch IDD und Umsetzung erheblichen Aufwand haben werden, diese Dinge in Ihren Unterlagen zu korrigieren. Die Informationen über die Marktgrundlage, Befragungs- und Dokumentationspflichten bleiben wie bisher erhalten. Ergänzend kommt aber hinzu, dass Sie den Versicherungsnehmer informieren müssen, ob Sie eine regelmäßige Beurteilung der Eignung des VAP anbieten. Und hier beginnt eigentlich eine weitere große Herausforderung, weil wir bisher im Bereich der Finanzanlagen trotz Versicherungsmaklerstatus in Anführungsstrichen nicht dauerhaft tätig geworden sind. Nun rächt sich diese ganze Geschichte und wir müssen gucken, ob wir tatsächlich auch für den nicht versicherungsförmigen Teil in eine solche Überwachungsfunktion treten wollen. Es ist allerdings nicht obligatorisch. Sie können das dem Kunden anbieten. Wenn, dann würde ich es in jedem Fall im Rahmen von Servicegebührenvereinbarungen machen. Solche Konzepte können wir Ihnen aufzeigen. Heute Nachmittag werden wir dazu noch etwas genauer werden. Sie müssen Leitlinien und Warnhinweise zu Risiken geben, die mit dem Versicherungsanlageprodukt oder mit der von Ihnen empfohlenen Anlagestrategie verbunden sind. Darüber hinaus müssen Sie über den Vertrieb des Versicherungsanlageproduktes einschließlich der Kosten der Beratung und des empfohlenen Versicherungsanlageproduktes informieren. Sie müssen den Versicherungsnehmer informieren, wie er Zahlungen leisten kann und auch einschließlich der Zahlungen, die Dritte und auch über die Zahlungen, die Dritte leisten. Ich hatte bereits gesagt, die bestehenden Beratungs- und Befragungspflichten müssen Sie dort integrieren. Das heißt also, der Analysebogen oder der Beratungs- und Befragungsprozess muss auf jeden Fall modifiziert werden, sofern Sie das nicht ohnehin schon entsprechend umgesetzt haben. Was bedeutet aber, was müssen Sie eben zur Beratungsgrundlage ergänzend machen? Sie benötigen Informationen darüber, über die Kenntnisse und Erfahrungen des Versicherungsnehmers im Anlagebereich, und zwar bezogen auf den jeweiligen Produkttyp oder den Typ der Dienstleistung, die Sie anbieten. Sie müssen nach den finanziellen Verhältnissen des Kunden fragen und natürlich auch die Verlusttragfähigkeit des Kunden in Erfahrung bringen. Alles haben Sie bisher mit Sicherheit schon praktiziert, weil Sie ja nachhaltig verkaufen wollten und einem Versicherungsnehmer nicht ein Produkt ans Bein gebunden hat, das er nicht bedienen kann. Aber das Ganze muss jetzt auch entsprechend nicht nur gefühlsmäßig oder irgendwo versteckt im Beratungsprozess sein, sondern es muss eben auch einer Dokumentation entsprechen. Das heißt also, ein entsprechender Analysebogen wird von Ihnen erweitert aufzunehmen sein. Und es stellen sich natürlich eine Vielzahl von weiterhin offenen Fragen, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung dieses Datenwerkes, was Sie da aufnehmen. Sie müssen es Kraft Gesetzes aufnehmen. Das heißt also, für die Aufnahme besteht zunächst erstmal kein Datenschutzerfordernis, kein zusätzliches Einwilligungserfordernis. Die Dinge beginnen aber dort, wo Sie eben weiter mit diesen Informationen arbeiten, dass Sie das eben auch im Einzelnen regeln müssen. Das heißt also, nächstes Jahr müssen Sie auch ran an die Datenschutzerklärungen. Denn wenn Sie sich das angucken, Herkunft und Höhe des regelmäßigen Einkommens, Vermögenswerte, liquide Mittel, die zur Verfügung stehen, Anlagen, Immobilienbesitz und finanzielle Belastungen und Verpflichtungen. Das ist schon jede Menge an Datenstoff, was da erhoben werden muss. Darüber hinaus müssen Sie feststellen, Tatsachen zu den Anlagezielen einschließlich der Risikotoleranz. Das heißt also, Sie müssen den Zeitraum abschätzen, für den die Anlage gehalten werden sollen, Präferenzen, was die Risiken anbelangt, das Risikoprofil und den Zweck der Anlage im Zweifel einer Altersversorgung oder einer Versorgung Dritter, des Versicherungsnehmers oder einer Versorgung Dritter. Und Sie müssen auch dann, wenn Sie das einbinden wollen in eine Konzeptberatung, die nicht auf versicherungsförmige Lösungen beschränkt ist, sondern eben übrige Finanzanlagen einbezieht, auf den entsprechenden speziellen Produkttyp zuschneiden, den Sie anbieten im Rahmen des Beratungsgespräches. Wie gesagt, wenn Sie Allfinanzberatung machen und nicht auf versicherungsförmige Lösungen beschränkt sind. Schließen Sie einen Beratungsvertrag ab, müssen Sie ein Versicherungsanlageprodukt empfehlen, das für diesen Beratungsvertrag für den Versicherungsnehmer geeignet ist und vor allem dessen Risikotoleranz und dessen Fähigkeit entspricht, Verluste zu ertragen. Das heißt also, Sie haben nicht nur die Befragungspflicht diesbezüglich, sondern das Ganze muss dann natürlich in einem Entsprechungsverhältnis stehen zu der Empfehlung, die Sie abgeben. Die Eignung des Versicherungsanlageproduktes ist danach zu beurteilen, ob zunächst erstmal der Versicherungsnehmer Inhalt, Chancen und Risiken des Produktes nach eigenem Kenntnis- und Erfahrungsstand einschätzen kann. Das heißt, die früher weit verbreitete Vorstellung, ich als Versicherungsmakler bin ja sowieso der Spezialist und ich weiß das für meinen Kunden, was für den gut ist, ist spätestens jetzt überholt. Der Kunde muss eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen können und Sie müssen ihn dazu befähigen. Das ist das Ziel, das Sie zu verfolgen haben und daran werden Sie künftig auch gemessen. Also das, was bisher schon Credo unserer Vorträge war, ist hier verankert worden im Gesetz. Sie müssen die Chancen und Risiken des Versicherungsanlageproduktes und auch den Umfang der finanziellen Belastungen mit den finanziellen Verhältnissen in Einklang bringen des Versicherungsnehmers. Das ist die Seite die Du-Seite der Befragungspflicht gewissermaßen. Und die Anlageziele müssen auch bei objektiver Prognose erreichbar sein. Das heißt also, Mondziele sind zu vermeiden, respektive der Versicherungsnehmer ist darüber aufzuklären. Und schließlich muss natürlich auch gewährleistet sein, dass die Risiken, die mit diesem Versicherungsanlageprodukt verbunden sind, der Risikotoleranz des Versicherungsnehmers entsprechen. Wie sieht das nun aus bei einem Vermittlungsvertrag, der ebenfalls möglich ist, beim Makler allerdings im Zweifel nicht anzunehmen ist, weil der Makler klassischerweise wegen der bisherigen historischen Bedeutung und versicherungsförmigen Einkleidung des Produktes immer einen Beratungsvertrag schließen dürfte. Aber zum Beispiel als Mehrfachagent schulden Sie jedenfalls eine Angemessenheitsprüfung. Wann ist der Beratungsvertrag ausgeschlossen, selbst bei einem Makler? Wenn der Kunde also beispielsweise sagt, er will nichts offenlegen und er auf die Beratung verzichtet, bei einem Mehrfachagenten schon dann, wenn er einen speziellen Produktwunsch äußert. Was ist im Rahmen der Angemessenheitsprüfung letztlich zu klären? Auch dort müssen wir in Erfahrung bringen, kennt oder kann der Versicherungsnehmer anhand seiner Kenntnis und Erfahrungen einschätzen und angemessen beurteilen, was für ein Versicherungsprodukt er es zu tun hat, und zwar nach den Kriterien Inhalt, Chancen und Risiken des Produktes. Grundlage für die Angemessenheitsprüfung sind also auch wiederum die Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich, insbesondere in Bezug auf die Versicherungsanlageprodukte und die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen. Und nur dann, wenn der Versicherungsnehmer Ihnen diese Informationsgrundlage nicht verschafft, Ihnen die Informationen also vorenthält, dann müssen Sie ihn darauf hinweisen, dass Sie keine Angemessenheitsprüfung durchführen können und dass deshalb für den Kunden das Risiko besteht, dass das Produkt möglicherweise unangemessen ist. Diesen Hinweis können Sie auch standardisiert fassen, also jemand, der konsequent beratungsresistent ist, in Anführungsstrichen, oder der sich Ihnen nicht offenbaren will und sagt, also ich weiß ja nicht, wo meine Daten hinkommen, ich möchte das einfach nicht, da benötigen Sie ein entsprechendes standardisiertes Formular. Wenn Sie aber Informationen bekommen und Sie zu einem Ergebnis gelangen, das ist nicht angemessen oder, Klammer auf, offensichtlich nicht angemessen, weil Sie eben erkennen, dass das nicht passt, dann müssen Sie entweder als Versicherungsmakler sowieso eine Abrateempfehlung geben oder zumindest einen deutlichen Warnhinweis für Ihre Einschätzung. Auch das kann standardisiert erfolgen. Allerdings ist hier wegen der beschränkten Möglichkeit der Vorwegnahme Ihrer Erkenntnisse, wo kommt das Gefühl her, dass das nicht passt, das ist ein frommer Wunsch, dass man das mit einem standardisierten Hinweis machen kann. Da sollten Sie tatsächlich Ross und Reiter nennen und nicht zu sehr auf ein Formular setzen. Die Angemessenheitsprüfung ist insgesamt verzichtbar, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Es handelt sich um ein sogenanntes nicht komplexes Versicherungsanlageprodukt. Das heißt also, der Versicherungsnehmer kann das Risiko des Produktes leicht einschätzen. Der Versicherungsvermittler wird auf Veranlassung des Versicherungsnehmers tätig und der Versicherungsnehmer, nicht der Versicherungsvermittler, wird gewarnt, dass eine Prüfung nicht erfolgt. Also er erhält einen Warnhinweis oder umgekehrt. Der Versicherungsvermittler warnt, deswegen ist hier das Wording hier etwas missverständlich, dass eben die Prüfung unterbleibt. Was sind nicht komplexe Anlageprodukte? Nun, solche Produkte, die dem Versicherungsnehmer einen vertraglich definierten Mindestwert garantieren. Beispielsweise Einzahlungen abzüglich legitimer Kosten und die keine Klauseln, Regeln oder Bedingungen enthalten, die es dem Risikoträger, dem Produktgeber ermöglichen, das Risikoprofil oder den Auszahlungsmodus des Versicherungsanlageproduktes in irgendeiner Weise zu modifizieren, also abweichend von dem zu handhaben, wie das Versicherungsanlageprodukt abgeschlossen worden ist. Die Delegierte Verordnung hat zusätzlich dazu definiert, Möglichkeiten des Rückkaufs oder sonstigen Realisierung des in dem Anlageprodukt steckenden Wertes oder verfügbaren Wertes sprechen für ein nicht komplexes Versicherungsanlageprodukt und Gebühren des Versicherungsnehmers entstehen in einem angemessenen Verhältnis zum zu den Kosten des Versicherers. Auch das ist Voraussetzung für die Annahme eines nicht komplexen Versicherungsanlageproduktes. Das heißt also, dass Sie hier schon im Einzelnen prüfen müssen und einen Beurteilungsspielraum haben, der zu Ihren Lasten gehen kann, ob tatsächlich ein nicht komplexes Versicherungsanlageprodukt vorliegt. Auf der sicheren Seite sind Sie deshalb immer, wenn Sie den Bereich nicht komplexes Anlageprodukt so gering und so klein wie möglich ansehen. So. Schließlich ist auch noch ein Beurteilungskriterium die Struktur des Produktes, ob sie eben eine Risikoeinschätzung erschwert. Beratungsfreies Geschäft. Nun haben wir also, als wir die IDD gelesen haben, gedacht, aha, es gibt also zwei Möglichkeiten. Es gibt das beratungsfreie Geschäft neben dem auf Beratung vermittelten Geschäft. So jedenfalls die IDD in Artikel 18 und 20. Sie unterscheidet danach, wenn der Versicherungsmakler die Beratung bietet, dann hat er eine Pflicht zur Eignungsprüfung und zur Geeignetheitserklärung. Und wenn er keine bietet, dann bleibt es bei der Angemessenheitspflicht, die nur dann entfallen kann, sofern die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Erlaubt die IDD-Umsetzung in das deutsche Recht nun ein beratungsfreies Geschäft oder nicht? Da hat der deutsche Gesetzgeber eine klare Linie verfolgt und grundsätzlich eine Beratungspflicht vorgeschrieben, mit Ausnahme des engen Tatbestandes des Beratungsverzichtes. Das heißt also, beratungsfreie Vermittlung soll in Deutschland nicht erfolgen. Und damit ist Deutschland über das Ziel der IDD deutlich hinausgegangen. Die Beratungsamtpflicht, hatten wir bereits gesagt, umfasst die Befragung nach Kenntnissen, Erfahrungen, finanziellen Verhältnissen, Anlagezielungen des Versicherungsnehmers, ist in 7c des VVG geregelt, der jetzt im Februar kommenden Jahres in Kraft tritt. Und sie umfasst die Empfehlung des geeigneten Versicherungsanlageprodukts, insbesondere unter Berücksichtigung nicht nur von Wünschen und Bedürfnissen, sondern auch der Risikotoleranz und Fähigkeit des Versicherungsnehmers, die Risiken zu tragen, finanziell tragen zu können. Die Angemessenheitsprüfung entfällt bei den nicht komplexen Produkten und sie berücksichtigt aber Kenntnisse und Erfahrungen des Versicherungsnehmers, ob dieser das Versicherungsanlageprodukt verstanden hat. Das heißt also, auch im Bereich der Angemessenheit muss ein eigenes Verständnis des Kunden erzeugt werden, von ihnen dieses Produkt so zu durchdringen. Und damit haben wir hier inhaltlich schon eine klare Annäherung an die Geeignetheitsprüfung. Also entfällt die Geeignetheitsprüfung nicht vollständig, wenn nur eine Angemessenheitsprüfung vorgenommen wird. Sprich, für Ihren Beratungsprozess im Zweifel legen Sie Wert auf eine vollständige Eignungsprüfung und beschränken Sie sich auf die Verhältnisse, in denen der Kunde tatsächlich sagt, er will Ihnen die Informationen nicht geben, gehen Sie dann über den Weg des Beratungsverzichtes, weil das IDD-Umsetzungsgesetz Ihnen hier so enge Grenzen aufzieht und letztlich nur die Möglichkeit lässt, bei nicht komplexen Versicherungsanlageprodukten, die wir aber schon erörtert haben, die ihrem Einschätzungsrisiko unterliegen, das richtig getroffen zu haben. Wenn nicht, ist es eben auch gleichzeitig ein Beratungsfehler ihrerseits. So, man kann also im Ergebnis davon ausgehen, dass nur dann, wenn eine Beratung auf die Beratung verzichtet wird, auch die Angemessenheitsprüfung verzichtbar ist und das auch nur im Bereich der nicht komplexen Anlageprodukte. So, im Kern wird damit eine Erweiterung des Vertriebs ohne Beratung zwar vorgesehen, aber es ist unklar, wie dieser Beratungsverzicht, auf dem ja alles hängt, jetzt gestaltet werden kann. Denn wir kennen aus der für die versicherungsförmigen Lösungen den Beratungsverzicht aus dem VVG und dort insbesondere die Rechtsprechung, die sagt, wenn ihr das formularmäßig macht, dann ist das schon angreifbar, unwirksam und so weiter und so fort. Die Frage ist, ob es tatsächlich unter Berücksichtigung dieses geänderten Normenspektrums dem, Anführungsstriche, gesetzlichen Leitbild nicht mehr entspricht, wenn Sie einen Beratungsverzicht vereinbaren. Das heißt also, wenn Sie den Beratungsverzicht formularmäßig unter Hinweis auf die Möglichkeit, das eingeschränkte Möglichkeit, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, vereinbaren mit dem Kunden. Das wird alles noch zu klären sein. Das ist insbesondere eine Frage, die der Rechtsprechung obliegen muss. Meines Erachtens muss eines klar sein: Sie müssen deutlich machen, dass Sie die Beratung angeboten haben oder sollten das in jedem Fall deutlich machen. Und es sollte von Ihnen dokumentiert werden, warum der Kunde in der konkreten Situation auf die Beratung verzichtet hat. Wenn Sie das haben, dann sind Sie nicht mehr im Bereich eines formularmäßigen Verzichtes. Denn dann haben Sie nur den Gesetzestext abgeschrieben, in Anführungsstrichen, um die Erklärung abzusetzen und können auf jeden Fall sicherstellen, dass es dem individuellen Wunsch des Kunden entsprochen hat. Das ist eine ganz wesentliche Information, um hier mit einem Beratungsverzicht sauber umzugehen. Was müssen Sie bei der Dokumentation beachten? Sie wird erweitert um die Darstellung der erbrachten Beratungsleistung bezogen auf die VAP-Anteile, die zugrunde gelegten Präferenzen, Ziele und spezifischen Merkmale des Versicherungsnehmers. Und das Ganze müssen Sie auch noch aufzeichnen, nämlich Sie müssen aufzeichnen, welche Vereinbarungen Sie über Rechte und Pflichten der Parteien getroffen haben. Das ist kein Problem, insofern als Sie letztlich als Makler ja den Maklervertrag haben. Sie müssen die Bedingungen definieren, unter denen Sie die Dienstleistungen erbringen. Und Sie können das Ganze auch durch Verweis auf andere Dokumente regeln, beispielsweise den Maklervertrag, beispielsweise die allgemeinen Mandatsbestimmungen. Wenn Sie allgemeine Geschäftsbedingungen vorhalten, die Rechte und Pflichten regeln, dann sollten Sie diese auf jeden Fall überarbeiten, denn das Paket ist umfassend, das die IDD hier und der Gesetzgeber, der deutsche Umsetzungsgesetzgeber geschnürt haben. Und Sie sollten es um Gottes Willen nicht selbst stricken. Wir haben wieder einen Fall, 48 Klauseln, 48, ich sage nochmal in Worten, 48 Klauseln eines Maklervertrages sind von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg abgemahnt worden. Das bringt nichts. Ja, mal eben selbst Hedwig Kurz Mahler-mäßig einen Roman aufzusetzen, was man so marketingmäßig ganz doll findet und so weiter und so fort. AGBs müssen so formuliert werden, dass sie einer abstrakten Inhaltskontrolle Bestand halten, und dann bedeutet das, dass sie dazu eine bestimmte Technik entwickelt haben müssen. Überlassen Sie das Leuten, die sowas im Tagesgeschäft machen. Das ergibt keinen Sinn, dass Sie sich damit rumschlagen. Und erst recht sollten Sie nicht jedes Formular abgreifen, was im Netz geboten wird, weil die Gefahr, dass Sie es ohne Sinn und Verstand verbreiten und dann eben abgemahnt werden, ist einfach zu hoch. Auf jeden Fall muss der Beratungsprozess angepasst werden. Sie müssen die erbrachte Dienstleistung, die Mitteilung zu Art und Komplexität des Versicherungsanlageprodukts, zu den Kosten, die damit verbunden sind, darüber berichten. Und Sie müssen die regelmäßige Eignungsprüfung, sofern Sie sie übernommen haben, ebenfalls dokumentieren. Auch über diese müssen Sie Bericht erstatten in Form eines Jahresberichts oder eines Jahresgesprächs. Wir empfehlen Ihnen das, wie gesagt, im Zuge einer Servicegebührenvereinbarung letztlich umsetzen. Wenn Sie eine Eignungsprüfung nicht übernehmen wollen, also dauerhaft, sollten Sie das ausdrücklich klarstellen in den AGB. Warum? Weil wir eben durch die versicherungsförmige Einkleidung das Ergebnis haben könnte, dass der Richter unterstellt, ist davon nicht die Rede, gilt das Gesetz, also ist der Versicherungsmakler, weil ja für die gesamte Versicherungsperiode in der vertragsbegleitenden Verratungspflicht auch gehalten, dieses Thema erschöpfend zu behandeln. Also Klarstellung ist geboten. Sie sollten die Betreuungspflichten, die Serviceintervalle in den AGB regeln, beziehungsweise bei einer Servicegebührenvereinbarung eben auch die Wahlfreiheit lassen, welchen Turnus der Kunde letztlich haben möchte. Die IDD sieht, und das wäre das, was anzunehmen wäre, wenn nichts geregelt ist, einen jährlichen Berichtsturnus vor. So, Sie brauchen natürlich spezifische Informationen, um Ihre Berichtspflichten laufend zu erfüllen, die im Zweifel von den Risikoträgern kommen müssen, von den Fondsgesellschaften generiert werden. Das bedeutet eben, dass Sie diese eben dann auch regelmäßig einholen müssen, wenn Sie diese Eignungsprüfung, die dauerhafte, übernommen haben. Also müssen Sie auch sicherstellen, dass Sie die tatsächlich bekommen, und das sollten Sie mit den Maklerbetreuern eben auf der Grundlage einer Vereinbarung regeln, damit Sie eben auch dokumentieren können. Das ist alles in trockenen Tüchern. Ja, Sie müssen diese Informationen natürlich dann auch berücksichtigen bei den entsprechenden Gesprächen mit dem Anleger. Kurz zu dem Aspekt Anreize und Anreizregelungen, wo wir Interessenkonflikte haben durch Vergütung. Das wird gleich nochmal näher beleuchtet. Deswegen will ich nur ganz kurz sagen, worum geht es? Es geht um Anreize, die Ihre Tätigkeit beeinträchtigen können, im besten Interesse des Versicherungsnehmers zu handeln. Also entweder Provisionen oder nicht monetäre Vorteile, die gewährt werden und die möglicherweise dazu führen, dass Sie eine nicht entsprechende Produktempfehlung geben. Und Kriterien dafür sind zum Beispiel für die Schädlichkeit, dass ein weniger geeignetes Produkt empfohlen wird, dass die Qualität oder Kundenzufriedenheit nicht berücksichtigt wird, der Wert des Anreizes unangemessen hoch ist zu dem des Versicherungsanlageproduktes, dass frontgeladen vergütet wird oder dass eine nur geringe Stornohaftung als Anreiz beispielsweise für Pensum- oder Staffelprovisionen oder Bonifikationen besteht. Das sind Variablen, die den, an einen Mindestumsatz anknüpfen, also Pensum- oder Staffelprovisionen, dass sich mit der Anzahl und Größe der Geschäfte die Vergütung erhöht und so weiter und so fort. Ausreichend ist dabei, dass unterschiedlich hohe Vergütungen Sie dazu bewegen könnten, die falsche Empfehlung zu geben. Das gibt natürlich jede Menge Beurteilungsprobleme und Sie können natürlich prinzipiell voraussetzen, dass der Versicherer da in erster Linie gehalten ist und dass die BaFin auch darauf achten wird, dass Vergütungssysteme entsprechend ausgestaltet sind. Aber Sie können das nicht für bare Münze nehmen, weil es natürlich so sein kann, dass die BaFin ihren Job schlecht macht. Das heißt, das System der wechselseitigen Kontrolle gibt Ihnen hier ein klares Risiko. Sie können nicht einfach sagen, ist mir ja angeboten worden, die Vergütung, deswegen ist sie unbedenklich. Und Sie müssen immer im Einzelnen feststellen, wann ist die Vergütung tatsächlich schädlich. Im Zweifel dann, wenn Sie sie veranlassen könnte, die falsche Produktempfehlung zu geben, und zwar allein deshalb, um die höhere Vergütung zu bekommen. Dann besteht die Gefahr. Wie gehen Sie aber mit diesen Themen um im Rahmen des Beratungsprozesses? Das ist das Eigentliche, was ich antönen wollte an der Stellung. Also ist eine Offenlegung schon der Vergütung, der unterschiedlich hohen Vergütung geschuldet, wenn ein geringer vergütetes Versicherungsanlageprodukt den Interessen des Versicherungsnehmers besser gerecht wird? Was meinen Sie? Also es ist eigentlich der Normalfall, denn in diesem Fall, der Versicherungsnehmer kann das nicht beurteilen, was seinen Interessen besser wird und er kann auch nicht sofort sehen, was im Zuge der Auswahl, die Sie offerieren, wie vergütet wird. Denn Sie kommen ja im Prinzip durch eine Vergleichssoftware über verschiedene Produkte an den Kunden heran. Das heißt also, er hat dieses Spektrum noch nicht. Wenn es dann also um eine Feinentscheidung geht, müssen Sie diesen Punkt offenlegen. Wie sieht es mit gleich geeigneten Versicherungsanlageprodukten aus, für die der Makler eine unterschiedliche Vergütung erhält? Klar, hier wird man eine Offenlegungspflicht des Produktes, was letztlich vermittelt wird, nicht vermittelt wird, in Anführungsstrichen, was aber im Zuge der Möglichkeiten des Kunden gewählt werden kann, nicht unbedingt sehen müssen. Wie sieht es aus mit der Offenlegungspflicht, wenn unterschiedlich höhere Vergütungen vorgegeben sind oder gegeben sind und unterschiedliche Merkmale zur Beurteilung der Eignung in den Produkten enthalten sind? Hier wird man nicht sagen, dass es eine Offenlegungspflicht ist, um dieses Problem zu lösen, sondern das ist ein Thema der richtigen Beratung, nämlich der Erforschung der Eignung, und die ist Gegenstand der Beratungspflicht, hat also mit der Offenlegung letztlich nichts mehr zu tun. Sind mehrere Produkte gleich geeignet, muss der Versicherungsmakler dem Versicherungsnehmer darauf hinweisen und ihm grundsätzlich die Auswahl lassen, denn der Versicherungsnehmer ist es, der die Entscheidung letztlich trifft. Empfehlen Sie ein Versicherungsanlageproduktes, wenn Sie genau wissen, dass ein anderes geeigneter ist, das aber leider eben geringer vergütet wird beispielsweise, dann ist die Situation so, dass Sie erstens gegen die Pflicht verstoßen, im bestmöglichen Kundeninteresse zu handeln, zweitens gegen die Pflicht der zur Verletzung der versicherungsnehmergerechten Beratung und auch die Pflicht zur Offenlegung von Interessenkonflikten in der konkreten Situation verletzt haben. Offen ist nach all dem, ob bei unterschiedlich höher Vergütung und auch bei möglicher unterschiedlicher Bewertung der Geeignetheit eine Offenlegungspflicht für den Makler bestehen kann. Das ist tatsächlich eine Fragestellung, die nicht einfach zu beurteilen ist, denn es geht im Endeffekt hier darum, kann ich dem Versicherungsnehmer in einer solchen Situation überhaupt noch verhelfen, wenn ich noch mehr offenlege? Sie können durch eine Übertransparenz, also einen Informationswald, dazu herbeitragen, dass die Bäume nicht mehr gesehen werden. Und deswegen ist unsere These in dem Zusammenhang, erstens, je geringer die Vergütungsdifferenz ist, je umfassender die Eignungsprüfung dokumentiert wird und natürlich auch durchgeführt wird und je professioneller die Beratung ausgestaltet ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Offenlegungspflicht in dem Zusammenhang, einer zusätzlichen Offenlegungspflicht, da sich die Vergütungshöhe nur mit geringer Wahrscheinlichkeit auch im Ergebnis dieses komplexen Prozesses auf die Empfehlung auswirken kann. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, ich habe nicht alle erschlagen und möchte einfach im Fazit nochmal aufzeigen, wie sieht unser Lastenheft für den VAP-Beratungsprozess aus? Wir müssen neuerdings Produktvertriebsvorkehrungen treffen. Wir sind verpflichtet, ergänzend zu dem bisherigen Katalog des 61 VVG weitere Informationspflichten zu wahren, die über eine Verweisungsregelung auf den Makler Anwendung findet und in § 7b geregelt ist. Wir haben zusätzliche Befragungspflichten aus § 7c Absatz 1 Satz 1. Wir müssen eine Geeignetheitsprüfung bei der Beratung durchführen, mindestens aber eine Angemessenheitsprüfung. Auch das ist in Absatz 1 und 2 des neuen § 7c geregelt. Wir haben Aufzeichnungspflichten zu erledigen und wir müssen die Produktvertriebsvorkehrungsmaßnahmen auch noch dann dokumentieren und über die dauerhafte Dienstleistung gegenüber dem Kunden Bericht erstatten, also auch dort dokumentieren. Und zuletzt dann die Offenlegungspflicht bei möglichen schädlichen Anreizen. Ich hoffe, dass ich Sie nicht völlig verschreckt habe, nach Februar auch noch Geschäft zu schreiben und wünsche Ihnen ein gutes Gelingen und eine angenehme weitere DKM und lasse natürlich auch gerne Fragen zu. Wir haben aber draußen auch die Möglichkeit, wer es nicht cura publicum machen möchte, dass wir uns hier kurz gesprächsweise unterhalten. Schönen Dank.